Liebe Brüder und Schwestern, natürlich komme ich von dem Feiern in der Nacht. Wir sind auf den Straßen in Stuttgart und wir haben mitgefeiert gestern Abend den Sieg 1:0. Und so sollte es heute Morgen auch sein, 1:0. 1 für Jesus, 0 für den Tod, der praktisch überwunden wurde durch Christus. Ob Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich, Atheisten oder gläubig, jeder ist jedermann. Wir sind jedermann. Wir erinnern uns an das gewaltige Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal, der ein Moralitätsspiel aus dem Mittelalter aufgriff. Jedermann hört seinen Namen rufen, hört die Glocken läuten, denn Gott der Herr hat den Tod angewiesen, jedermann vor seinen Thron zu bringen. Jedermann und der Tod. Auf alle Eventualitäten, liebe Geschwister des Lebens, bereitet man sich vor. Besucht Kurse, aber auf den Tod. Nicht, dass der Tod nicht gegenwärtig wäre. Oh nein. Im Gegenteil, man sieht ihn in jeder Nachrichtensendung, in fast jedem Film, aber dieser Tod berührt uns gar nicht mehr. Und obwohl wir wissen, dass nichts so sicher ist wie der Tod, wird er ausgeklammert, ins Pflegeheim abgeschoben, der Tod wird totgeschwiegen. Solange wir selbst nicht in seine unmittelbare Nähe kommen oder mit ihm konfrontiert werden, bleibt der Tod ein Fremdwort in unserem Leben. Er ist wenig real. Und doch, seit Adam hat der Tod Einzug gehalten in der Menschheitsgeschichte. Er ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit geworden, sondern Teil unseres Wesens aufgrund des Sündenfalls. Er ist erschaffen, sozusagen, in unserem Wesen, ist damit aber alles totgeweiht? Hat der Tod das letzte Wort? Ich meine damit unseren physischen Tod, genauso wie die vielen kleinen Tote in unserem Leben, da wo wir aufgeben, uns selbst und andere Menschen aufgeben, abhaken, keine Kraft und keine Hoffnung mehr haben. Lassen Sie uns einen Bibeltext betrachten, der von den größten Gegensätzen spricht, von Tod und Leben. Sie kennen die Geschichte als die Auferweckung von Gotthilf, ja? So hieß dieser Freund Jesu auf Hebräisch Lazarus. Alle drei Geschwister, Gotthilf, Maria und Martha, sind Freunde Jesu, wohnen in Bethanien bei Jerusalem. Sie kennen die Geschichte, ne? Lazarus, Gotthilf, wird krank. Die besorgten Schwestern schicken nach Jesus, der aber reagiert nicht. Der trödelt rum und verharmlost gar diese Krankheit des Lazarus und den Tod auch noch. Er schläft ja nur, sagt Jesus. Als er endlich in Bethanien eintrifft, liegt Lazarus bereits 4 Tage lang in dem Felsengrab, in dieser Gruft, in diesem Familiengrab tot. 4 Tage, da hat nach jüdischer Ansicht die Seele gerade den Körper verlassen, weil sie die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Leben aufgegeben hat. Ich lese den Dialog zwischen Jesus und der Martha, die über ihren Bruder trauernde, fromme jüdische Frau aus Bethanien. Der Text lautet in Johannes 11, die Verse 20 bis 27 folgendermaßen. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Hause. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Liebe Geschwister, so weit, so gut denken Sie. Aber wieso dieser Text ausgerechnet hier, in dem Raum, in dem wir laut Programmheft dem Islam begegnen sollen? Auch wenn der Text nicht unmittelbar die Themenstellung und die Problematik des Islams anspricht, so wollen wir doch immer wieder den Bezug dazu herstellen, denn wir begegnen hier dem religiösen Menschen als solchen. Das erste, Martha und das Ende der Religiosität. Jetzt tritt Martha in den Vordergrund. Martha, die älteste der 3 Geschwister, nun da ihr Bruder tot ist und ihre Eltern offensichtlich auch, ist sie das Oberhaupt der kleinen Familie, bestehend aus 2 Schwestern. Einer frommen Familie, die Jesus ans Herz gewachsen ist. Man kennt sich, besucht sich, schätzt sich. Sie kennt die Satzungen der Tora, die Geschichten der Propheten, die Lieder der Psalmen, aber auch die Deutungen Jesu, der heiligen Schriften der Juden. Nun also steht die älteste der beiden Schwestern vor Jesus. Wir erinnern uns aus der anderen Erzählung, dass Martha die Aktive, die Tatkräftige, die Schafferin war. Maria dagegen die stille Hörende. Auch hier ganz typisch. Maria bleibt im Haus sitzen, Martha steht auf und geht Jesus entgegen. Was dann kommt, kann man sich nur an ihrem Schmerz erklären. Fast schroff fährt sie Jesus an, wärst du doch hier gewesen, redet man als Frau so mit einem Mann im Orient, gar mit einem Meister und mit einem Propheten. Ist das nun verständlich und aber ist es nicht unverschämt? Oder zeugt dies von der großen Nähe zu Jesus, dass sie ihm das ins Gesicht einfach so glatt schleudern kann? Wie oft, liebe Freunde, sind wir Marthas, verbittert, anklagend? In schwachen Stunden schieben wir die Schuld anderen zu, kommen mit Gott nicht zurecht und überhäufen ihn mit Vorwürfen. Er ist doch der Geber aller guten Gaben. Er ist doch für das Gute zuständig. Dennoch steht hinter ihrer Aussage etwas Positives. Martha glaubt an Wunder. Sie glaubt, dass Jesus in der Lage gewesen wäre, ihren Bruder zu heilen, so dass er nicht sterben müsste, weil er ihn lieb hatte. An der Fähigkeit des Meisters will die religiöse Martha überhaupt nicht zweifeln. Sie geht sogar so weit zu sagen, auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Hören wir auf diesen kleinen Einschub. Was irgend du von Gott bitten magst, das wird Gott dir geben. Seltsam. Sie nennt Jesus Herr, aber die Erfüllung der Bitte kommt für sie von Gott alleine. Martha glaubt an die Allmacht Gottes und an die Auferstehung der Toten und damit steht sie völlig in der alttestamentlichen und jüdischen Tradition. Wie oft sprechen die Psalmen davon, dass Gott Wunder tun kann, wenn er darum gebeten wird. Dennoch steckt in Marthas allgemeiner Aussage über Gott und in ihrem Frömmigkeitsstil die Frage nach der Identität und Wirksamkeit Gottes in Jesus Christus. Liebe Freunde, Martha weiß einfach, dass es so ist, dass ein allgemeines Glaubensgut geworden. Martha hat gelernt, dass ein alttestamentlicher Prophet Gott um etwas bittet und es wird ihm als Beweis seiner Sendung und Vollmacht gegeben. Man nennt das auch Beglaubigungswunder. Denken wir an Elia und Elisa, die in eine schwierige Situation gerieten. Ein Auferweckungswunder musste in beiden Fällen herhalten, damit ihre prekäre Situation gerettet werden konnte. Schaut man die beiden Wunder näher an, wird man feststellen können, Elia bittet den Herrn um die Wiederlebendigmachung des Kindes der Witwe. Der Herr tut es und rettet ihn aus der schwierigen Situation. Das Wunder führt zum Glauben und zum Bekenntnis an den lebendigen Gott und Herrn. Die Auferweckung geschah nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern vom angeflehten Herrn. Bei Elisa wird man Ähnliches sagen können. Der Prophet wird dadurch gerettet, dass er zum Herrn betet und ihn anfleht und der Herr ihn erhört. Auch manche Rabbinen haben um Wunder gebetet, etwa um Regen oder um die Heilung kranker Menschen und die Wunder sind eingetroffen. Sie haben in der und mit der Kraft Gottes gehandelt. Dasselbe glauben Muslime und wird im Koran von Jesus berichtet. Mit der Erlaubnis Gottes habe er Kranke geheilt und Tote auferweckt. Was soll daran schlecht sein? Dass Gott vollmächtig ist, allmächtig ist und Jesus in der Kraft Gottes handelt. Die Frage ist falsch gestellt. Sie muss heißen, was ist daran christlich? Das ist nämlich die Frage. Was ist daran christlich? Schauen wir Jesus sich von Marthas Äußerung. Er wird sich nicht zufriedenstellen lassen, wenn sie einfach allgemein von Gott spricht und an seine Macht glaubt. Damit wäre Jesus aber ein von Gott erhörter Gesandter Gottes, wie manche geistlichen Würdenträger heutzutage das zur Zeit Jesu auch sahen und wie Muslime es sehen auch. Die Antwort Jesu ihr und uns gegenüber ist mit aller Entschiedenheit nein, denn zum einen lässt sich Jesus nicht zum bloßen Propheten degradieren. Zum anderen aber will Yahweh in Jesus Christus seine Geschichte in unserem Leben unmittelbar schreiben und möchte nicht als abstrakte Größe verstanden sein. Daher lenkt Jesus Marthas allgemeinen Glauben an Gott, ihre Religiosität zu seiner Person hin, indem er zu ihr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus, der Herr des Lebens. Das ist die Gegenüberstellung zu der allgemeinen Religiosität eines jeden Menschen. Jesus ist das Ende aller allgemeinen Religiosität, das Ende religiöser Formeln, Riten und Vorstellungen und, wenn sie noch so fromm seien, wie sie zum Ausdruck gebracht werden in den Religionen, den sogenannten monotheistischen Religionen. Nicht wir definieren Jesus, liebe Gemeinde, sondern er steht weit über unseren eigenen Denken und Definitionen. Nicht wahr, die vielen Trauergäste, die in den 4 Tagen bis jetzt ins Haus gekommen waren und zu Wehklagen und Anteil zu nehmen, konnten Martha nicht wirklich trösten. Martha spricht sich ja selbst Trost zu, wenn sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Das war auch der Glaube der Pharisäer und der Essener. Aber Jesus geht weit darüber hinaus, weit über die allgemeine Totenauferstehung und weit über die Totenauferweckung in der Kraft Gottes. Ich bin, sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es ist das 5. der berühmten Ich bin Worte Jesu. Das bedeutet, die Auferstehung, an die Martha glaubt, hängt von ihm direkt unmittelbar ab. Und wenn er gewissermaßen die Auferstehung in Person ist, kann er schon jetzt den Tod überwinden. Darum hat für ihn auch der Tod des Lazarus nur vorläufigen Charakter. Dieser Tod ist nur Schlafesbruder. Für den, der an Jesus glaubt, sind Sterben und Tod nur Durchgangsstationen. Das ist christliche Zukunftshoffnung. Der Tod kann uns nicht halten. Er ist entmachtet. Wenn es im äußeren Leben abwärts geht, liebe Freunde, geht es in Wirklichkeit aufwärts. Wenn wir sterben, kommt das ewige Leben auf uns zu. In diesem Ich Bin ist Gottes Name selbst präsent. Es ist die Selbstvorstellung Gottes an Mose am brennenden Dornbusch. Jesus muss nicht in Gottes Kraft oder mit Gottes Erlaubnis handeln, quasi als derjenige, der die Bitten weiterreicht an Gott. Nein, in ihm ist Gott selbst präsent. Eine Abgrenzung zu Zeugen Jehova. Darum besitzt er Schöpferkraft und kann Leben schaffen wie Gott allein. Hier sehen wir, dass Jesus als Gottes Sohn darin mit Gott völlig eins ist. Dieses Ich Bin spricht nicht ein theologischer Lehrer, ein Rabbi, über eine trostreiche Endzeiterwartung. Nein, hier spricht der Einzige, der mit dem einzig einen Gott eines ist. So ist sein Handeln ein innertrinitarisches Handeln zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das Schöpfungshandeln Gottes ist dasselbe am Anfang der Bibel, in der Mitte der Zeit in Jesus, und es wird dasselbe am Ende aller Zeiten sein. Es erschließt sich der herkömmlichen Religiosität nicht, sondern nur der lebendigen Begegnung mit dem lebendigen Christus, dem Gottes Sohn, dem Mensch gewordenen Gott, wie es dann Martha am Ende ihres Gesprächs mit Jesus in ihrem Bekenntnis zum Ausdruck bringen wird. Zunächst aber kann sie aus ihrer bisherigen Sozialisation nicht aussteigen. Sie musste die Verheißung Jesu als Vertröstung für das Lebensende nehmen. Am Ende wird Lazarus auferstehen. So lehrt es das Judentum, so lehrt es der Islam auch. Beim Leben nach dem Tod bleibt er sogar erheblich, ich meine der Islam, dahinter zurück, indem er das Paradies einfach materialisiert und als eine Art Schlaraffenland im Jenseits darstellt. Das Ich Bin sprengt die menschliche Religiosität mit all ihren Definitionen, frommem Wandel und guten Werken. Ich bin, der ich bin. Dieser, der alle Vernunft übersteigt, wird nicht von uns definiert, sondern er definiert uns. Damit entzieht er sich uns aber nicht und wird transzendent, sondern geht an die Wurzeln des Elends des Menschen, an das Problem der Entstellung des menschlichen Ebenbildes. Daher hat Jesus nie einen Menschen getötet oder den Tod eines Menschen befohlen, vielmehr forderte er den Tod von Angesicht zu Angesicht heraus, indem er Tote auferweckte. Seine Fleischwerdung ist nicht nur ein Ja zur Menschheit, sondern auch eine Wiederherstellung des verloren gegangenen Ebenbildes Gottes im Menschen, der seit dem Sündenfall Adams zum Tödlichen und zum Töten fähig ist. Der Mensch ist nicht als Material für den Tod geschaffen, sondern zum Leben in Gemeinschaft mit Gott in Christus. Daher, wer dieses Bekenntnis ernst nimmt und bekennt, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, kann er sich nicht an der Menschheit vergreifen und töten, von Föten im Mutterleib bis zu hochbetagten Menschen durch Euthanasie. Liebe Gemeinde, indem Jesus sich als Auferstehung und Leben anbietet, uns anbietet, bietet er der Menschheit die ewige Seligkeit in der Gemeinschaft mit ihm und zwischen durch sich selbst, und zwar durch sich selbst, jetzt und heute. Der Tod in all seinen Variationen kann nicht mehr die endgültige, bestimmende Macht haben. Unsere Existenz hängt nicht mehr von irgendjemandes Willkür, sondern von Jesus Christus direkt ab. Weil wir an ihn festhalten und an ihn glauben, eben in ihm sind, hier liegt der gewaltigste Trost, der mit Worten unbeschreibbar bleibt, dass wir selbst im Tod nicht aus der Hand Jesu gleiten werden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und warum? Weil der Sieg über den Tod zur Machtdemonstration Gottes vor den Augen der Menschheit in Christus geschieht. Deshalb ist Jesu Wort von der Auferstehung und vom Leben eine Vorankündigung seines Sieges über den letzten Feind, der die Menschen in den Tod riss. Jesus verfährt mit Lazarus nach derselben Regel, nach der er selbst von Gott behandelt wird, durch Sterben zur Herrlichkeit. Nicht die Behebung der äußeren Not ist Zweck seines Handelns, sondern die Offenbarung Gottes und dessen Herrlichkeit. Warum ist das so? Wenn Jesus das Leben ist, dann umspannt er alles, unser kleines Leben und unseren Tod. Dann sind wir im Glauben in sein Leben hineingerettet. Dann ist unser Tod kein Tod und auch kein Schlusspunkt, sondern ein doppeltes. Jetzt geht es weiter, denn beides, die Existenz vor dem Tod und die Existenz nach dem Tod, sind umspannt und gehalten von der Hand des großen, lebendigen Christus. Ob wir leben oder sterben, wir sind in seiner Hand, in ihm geborgen für Zeit und Ewigkeit. Christus besiegt den Tod in doppeltem Sinn, in der Weise, weder der leibliche Tod noch der ewige Tod können die Seelen derer antasten, die an Christus glauben. Jesus ist der Einzige, der nicht nur den Tod durch Auferstehung, durch Auferweckung und durch die eigene Auferstehung besiegte, sondern auch einen Zugriff auf den Totenreich selbst hat. Darum kann er den Anspruch erheben, die Auferstehung und das Leben zu sein. Deshalb lassen wir uns nicht zufriedenstellen mit der Behauptung, dass Jesus ein Prophet ist. Daraus folgt, das Richteramt auch.